Und Sie haben ja gerade eben gehört, wie dramatisch die Anstiege der Adipositas-Prävalenzraten weltweit sind. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf USA oder Europa, sondern geht auch in Schwellenländer hinein. Gerade dort verzeiht man die größten Anstiege der Adipositas-Prävalenz. Und mittlerweile wird das, wenn man, weiß nicht, wer von Ihnen mal nach USA ab und an fährt, ist das mittlerweile so häufig geworden, dass man sich eigentlich fragt, warum kümmern wir uns, also warum ist das nicht mittlerweile schon der Normalzustand geworden und warum sollten wir da uns drum überhaupt bemühen. Das Problem ist einfach, es geht nicht nur um rein ästhetisches Problem, sondern es geht eben auch darum, dass Übergewicht und Adipositas zahlreiche Folgestörungen nach sich ziehen. Auf die werde ich jetzt nicht weiter eingehen, deswegen schiebe ich das jetzt gleich an den Anfang. Sie wissen, dass Übergewicht bedingt eben zum Beispiel Altersdiabetes, also Typ 2 Diabetes mellitus, hinzu kommt Bluthochdruck, dann gibt es diverse orthopädische Probleme und es gibt eine Vielzahl von weiteren medizinischen Problemen bis hin zu Krebsentstehung. Also man weiß, dass bei zahlreichen Formen von Krebs Übergewicht ein wichtiger Risikofaktor ist. Es gibt auch psychiatrische Störungen, die hier genannt werden müssen. Also wirklich das gesamte Spektrum der Medizin ist im Prinzip involviert in der Behandlung, Diagnose und Behandlung der Folgestörung der Adipositas. Ich habe aber heute in der gebotenen Kürze der Zeit im Prinzip den Auftrag erhalten, mit Ihnen über Ursachen der Adipositas zu sprechen und will versuchen, das in den nächsten circa halben Stunde abzuhandeln. Bevor wir das jedoch tun, ganz kurz zum Verständnis, wie definiere ich überhaupt Übergewicht und Adipositas? Das ist eine Einigung, die von der World Health Organization getroffen wurde. Sie sehen hier WHO 1998 und da hat man dann einfach ex cathedra praktisch festgelegt. Das waren natürlich schon Werte, die vorher auch gehandelt wurden. Nun ist es weltweit einheitlich. Man nimmt den sogenannten Körpermassenindex, den sogenannten BMI, Kilogramm durch Meter zum Quadrat. Also ich habe ungefähr ein BMI von 25, also wenn Sie meine Körperhöhe 1,80, mein Körpergewicht 80 Kilogramm, dann errechnet sich mein BMI zu circa 25 und Sie können dann sehen, Untergewicht ist definiert durch ein BMI kleiner 18,5. Normal für uns Kinder- und Jugendpsychiater, insbesondere relevant für Essstörungen, also die Magersucht, dann Normalgewicht 18,5 bis 25 und Sie sehen, dass ab 25 dann Übergewicht beginnt und wir sprechen dann von drei Schweregraden an Adipositas. Adipositas beginnt also ab einem BMI von 30 und Sie sehen Grad 2 dann ab 35 und Grad 3 BMI über 40. So, wie häufig ist das jeweils? Also ganz kurz auch hier, dass Sie eine Vorstellung bekommen, wie häufig ist Übergewicht in Deutschland? Vorstellung Ihrerseits? 50% der Bevölkerung, der adulten Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig, hat also ein BMI von 25 und höher. Und wir haben darüber hinaus in etwa 20% der sowohl Männer wie auch Frauen, die ein BMI über 30 aufweisen. Also daran können Sie schon in etwa die epidemiologische Bedeutung dieses Problems erkennen. Bei Kindern ist das etwas schwieriger. Als Kinder- und Jugendpsychiater sehen wir natürlich nicht primär die Erwachsenen, höchstens die als Eltern. Hier nimmt man sogenannte BMI-Perzentilenkurven. Das ist so ähnlich wie die Perzentilenkurven, die Sie kennen aus den gelben Untersuchungsheften Ihrer Kinder, wo das gemacht wird für Körperhöhe oder Körpergewicht oder Kopfumfang. Und hier genau das Gleiche eben dann für ein BMI. Und dieser BMI ist typischerweise so im Verlauf des Kindes- und Jugendalters, dass es initial nach der Geburt einen steilen Anstieg gibt. Das ist das Zunahme bedingt durch, diese Zunahme kommt zustande durch den sogenannten Babyspeck. Und es fällt dann durch vermehrtes Längenwachstum, geht der BMI dann wieder runter, um dann so ab dem Alter von 6-7 Jahren wieder kontinuierlich bis weit ins Erwachsenenalter, bis zu 60-70 Jahren kontinuierlich anzusteigen. Sie sehen hier die Prävalenzraten oder die Zunahmen an Adipositas in verschiedenen Ländern dargestellt. Das soll nochmal dieses epidemiologische Problem darstellen. Und Sie sehen, dass das eben alle möglichen Länder betrifft. Wir können beispielsweise hier mal China nehmen. Auch hier wird in jüngster Vergangenheit, das ist schon eine etwas ältere Zusammenstellung, werden dramatische Anstiege der Adipositas beschrieben. Japan 2,5-faches. Es geht hier immer unterteilt nach Jungs, Mädchen, dann immer noch in Abhängigkeit von der Altersklasse dieser Kinder. 2,5, 2,3-fache Anstiege. Hier Ägypten 3,9-facher Anstieg. Also ganz erhebliche Zunahmen der Adipositas-Prävalenzen weltweit. Nun, wir alle könnten uns hinsetzen und könnten sicherlich auch selbst auf Ideen kommen, wie nun diese Adipositas-Prävalenz, also diese Zunahme zu erklären ist. Ich will Ihnen das ersparen, will versuchen, das selbst zu tun. Sie können es auch lesen. Das Problem hierbei ist einfach, dass wir sehr wenig präzise wissenschaftliche Daten haben, um zu belegen, dass irgendeiner dieser Faktoren tatsächlich kausal, ursächlich involviert ist an dieser Epidemie. Das heißt, es werden momentan sehr viel Mittel in verschiedensten Ländern verbraucht, um herauszubekommen, beispielsweise sind es diätetische Veränderungen, ist es eine Veränderung im Hinblick auf unseren Energieverbrauch, die hier relevant sind und nun diese Zunahme der Adipositas erklären könnten. Was man sieht, beispielsweise, wenn man aufträgt, die Anzahl der PKWs pro Haushalt, dann sehen Sie, dass so eine Kurve praktisch parallel läuft zum Anstieg der Adipositas-Prävalenz in England beispielsweise. Es ist eine Studie derart angelegt worden. Nur das sagt natürlich nichts aus darüber, ob das wirklich kausal tatsächlich relevant ist. Die Tatsache, dass das so schwierig ist, signalisiert uns wahrscheinlich zugleich auch, dass es eben nicht ein einzelner Faktor ist, sondern dass es eben eine geballte Ladung an Faktoren sind, die eben dazu führen, dass unser Körpergewicht zunehmend ansteigt. Und wir können das eben im Prinzip ganz simpel unterteilen in erhöhte Energieaufnahme. Auch hier, dass Sie sehen, wie schwierig es ist. Es gibt durchaus einzelne Studien, die versuchen darzulegen, dass im Prinzip der Energieverbrauch eigentlich eher abgenommen hat im Laufe der letzten 3 Jahrzehnte. Das heißt, wir essen heute weniger, nehmen weniger Kilokalorien zu uns als noch vor 30 Jahren. Woran liegt das? Vor 30 Jahren haben wir einfach entsprechend sehr viel mehr gearbeitet, körperlich gearbeitet, und infolgedessen hat man damals eben auch mehr gegessen, sodass natürlich solche Zahlen, selbst wenn sie vorhanden sind, immer dann auch in Beziehung gesetzt werden müssen zu Aktivitätsniveau. Und das ist auch beides ist sehr, sehr schwer zu messen. Also wie viel isst man eigentlich? Da tut sich die Wissenschaft auch sehr, sehr schwer. Man kann Menschen in ein Labor reinschieben, aber das sind natürlich unnatürliche Bedingungen. Dort kriegen sie letztlich nicht genau ermittelt, was macht ein Individuum unter freien zu Hause, wie viel bewegt er sich, wie viel bewegt er sich eben nicht. Aber das sind hier die relevanten Faktoren. Und ich möchte dann auch darauf hinweisen, dass das Ganze sich natürlich vollzieht vor dem Hintergrund einer genetischen Ausstattung des Menschen, die uns auch zur Entwicklung von Übergewicht prädisponiert. Dass Sie einige Beispiele sehen, was da so diskutiert wird. Wie gesagt, ob das kausale Zusammenhänge sind, muss hier sozusagen ein Stück weit in Frage gestellt werden. Aber Sie sehen beispielsweise Fast Food, wenn Sie nur diesen Bereich nehmen. 1970 6 Milliarden Dollar, 2001 110 Milliarden Dollar. Sie sehen, dass hier ein Durchschnittsamerikaner, was der konsumiert, dann wissen wir, ein Riesenproblem, insbesondere für Kinder und Jugendliche, sind kohlensäurehaltige Softdrinks. Den Konsum in den letzten 40 Jahren vervierfacht. Dann als Beispiel hier mal eine Fast Food Kette. 1968.000 Filialen weltweit, jetzt 2002 waren es 32, damals noch 5 neue pro Tag. Ich glaube, es hat sich etwas verlangsamt. Und dann ein generelles Phänomen, das wir nicht nur bei McDonald's kennen, sondern auch in der sonstigen Nahrungsmittelindustrie wiederholt finden, ist eben der Anstieg der Portionsgröße. Also man fing an mit normalen French Fries, also normalen Pommes, und hat dann 1972 die glorreiche Idee gehabt, also ich kann ja daraus mehr machen oder mehr einnehmen auch. Das ist natürlich dann das, was dahinter steht. Also man spricht dann von Large French Fries und ab 1992 Super Size Fries. Also dann nehmen Sie mit einer Portion Pommes bereits 610 Kilokalorien zu sich. Jetzt dahinter ist natürlich, das ist auch, ich will das nicht kausal verstanden wissen, aber nur als Anregung, weil wir es nicht wissen. Sie sehen, dass wir natürlich auch enorme Veränderungen in der Landwirtschaft haben, in der Produktion, Vertrieb und Verkauf von Nahrungsmitteln und Getränken. Das ist eine eigenständige, mittlerweile eine richtige Großindustrie geworden. Und Sie sehen, ich kenne keine Zahlen aus Deutschland, aber aus USA
hier im Jahre 2003 in einem sehr schönen Buch von Marion Nestle und nennt sich Food Politics. Wer da näher interessiert ist, kann sich das gerne mal kaufen. Sehr interessant zu lesen. Hier 13% des Bruttosozialprodukts der USA geht zurück auf diese Nahrungsmittelindustrie, 17% aller Arbeitsstellen. Und Sie können hier sehen, dass eben auch hier das Volumen, das, wenn man hier den Umsatz sieht, oder ist extrem hoch. Darüber hinaus, und das ist, sage ich auch, einfach weil Sie verstehen müssen, dass wir sozusagen in der Forschung versuchen wir derzeit zum Beispiel Präventionsansätze zu etablieren. Und da geht es dann darum, dass man vielleicht mal 500.000 Euro ist schon ein Riesenbatzen Geld für jemand, der auf diesem Bereich forscht. Also man versucht mit möglichst wenig Mitteln also Prävention zu machen. Und Sie sehen aber, dass auf der anderen Seite, zum Beispiel hier von der Nahrungsmittelindustrie, natürlich einfach, wenn Sie die Ausgaben in Werbung in Millionen Dollar pro Jahr sehen, dann wird sozusagen hier mit Spatzen geschossen, wenn Sie diese Präventionsansätze verfolgen und wissen, wie viel Geld da investiert wird im Vergleich zu den Millionen bzw. Milliarden, die in die Werbung für beispielsweise Lebensmittel hineingesteckt werden. Es gibt einzelne Studien, aber auch hier wieder Vorsicht, es gibt einzelne Studien, die beispielsweise zeigen, dass dass Werbung während Kinderfernsehsendungen, die von der Lebensmittelindustrie stammt, dass das auch tatsächlich dann zu einer Zunahme des Kaufs solcher Produkte führt. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Werbung. Es gibt auch einzelne Studien, die versuchen aufzuzeigen, dass in Ländern, in denen also Fernsehwerbung erlaubt ist für Kinder, die Adipositas-Rate höher ist als in Ländern, wo das nicht der Fall ist. Da sehen Sie aber, dass auch da der Versuch natürlich, das nachzuweisen, aber auch da wiederum die Kausalität muss immer wieder kritisch hinterfragt werden. Jetzt können wir uns Energieverbrauch exemplarisch auch zuwenden, hier am Beispiel von Fernsehen. Und einige von Ihnen werden das ja auch erinnern. Wenn man so einen Tag hineinlebt, da realisiert man das ja kaum, was für eine wahnsinnige Entwicklung wir hier auch hinter uns haben. Sie sehen, 1953 hatten gerade mal 1000 Deutsche einen Fernseher. Wir haben dann sehr schnell eben im Prinzip auch amerikanische Verhältnisse fast eingeführt. Wir haben dann ab 81 Vormittagsprogramm, wir haben dann ab 84 Privatsender. Und Sie können sehen, dass die letzte Errungenschaft der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten war dann 1997 der Kinderkanal, der meines Wissens, also wo jetzt momentan versucht wird, die Sendezeit noch etwas zu verlängern. Das wird als großer Erfolg gefeiert, ist natürlich aus Sicht der Adipositas-Forschung oder wenn man sich um diesen Bereich näher kümmert, dann doch durchaus auch sehr problematisch zu sehen, weil einfach Eltern jetzt eine gute Begründung und Rechtfertigung haben, ihre Kinder eben fernsehen zu lassen. Nun, ich möchte Ihnen eine Studie zumindest mal vorstellen, wo tatsächlich es Hinweise auf einen kausalen Zusammenhang gibt. Ich will Ihnen das kurz erläutern. Also eine Längszeitstudie aus Neuseeland, hier 980 Personen im Alter von, die wurden wiederholt gesehen im Alter von 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 und 26. Also immer die gleichen Personen. Sie können sich vorstellen, da verbringt ein Untersucher praktisch seine gesamte also Arbeitszeit mit dieser Untersuchung. Und man konnte anhand dieser Studie nachweisen, dass dann im Alter von 26 Jahren ist der Fernsehkonsum zwischen 5 und 15 Jahren ist assoziiert mit höherem BMI, also mit Übergewicht und Adipositas, wenn man so will, aber auch mit einer Reihe anderer gesundheitlicher Probleme, unter anderem auch höherem Zigarettenkonsum. Und Sie sehen, dass nach dieser Untersuchung in dieser Bevölkerung hier 17% des Übergewichts in der Bevölkerung bei 26-Jährigen auf den Fernsehkonsum zwischen 5 und 15 Jahren zurückgeführt werden kann. Ein weiterer Bereich, der jetzt in den letzten Jahren sehr stark verfolgt wurde, sind der Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und Übergewicht, Entstehung von Übergewicht. Und hier hat man jetzt wiederholt, das sind mittlerweile 5, 6 solcher Studien, wiederholt gesehen, dass Kinder und Jugendliche, die depressiv sind oder in entsprechenden psychometrischen Tests eine hohe Depressivität angeben, dass die dann im weiteren Verlauf, also sprich, wenn man die dann nachuntersucht, ein Jahr später, aber durchaus auch fünf und noch mehr Jahre später, dass die dann einen gehäuft Übergewicht und Adipositas aufweisen. Dann wissen wir, dass die soziale Schichtzugehörigkeit ein ganz wichtiger Faktor ist. Also hier eine Untersuchung aus Kiel. Man hat hier dargestellt einfach die soziale Schichtzugehörigkeit unterteilt in drei Klassen, wenn man so will. Und zwar solche, das sind jeweils Einschüler, also Kinder im Alter von circa 6 Jahren. Sie sehen niedrige soziale Schichtzugehörigkeit, mittlere und hohe. Und dann sehen Sie quasi auf der X-Achse hier wieder dargestellt, ob ein oder beide Elternteile übergewichtig sind. Und Sie sehen, dass es dann hier eine interessante Wechselwirkung gibt zwischen einem niedrigen sozialen Schichtzugehörigkeit und einer familiären Belastung, insbesondere wenn beide Eltern übergewichtig sind. Dann ist sozusagen die Rate der Kinder, die der durchschnittliche BMI dieser Sechsjährigen ist dann in dieser Gruppe am höchsten. Wohingegen die soziale Schicht bei solchen bei Kindern aus solchen Familien, denen kein Elternteil übergewichtig ist, praktisch keinen Einfluss hat. Also das kommt erst dann zu tragen, wenn zusätzlich eine familiäre Belastung mit Übergewicht vorhanden ist. Jetzt genetische Daten, ganz vereinfacht dargestellt. Hier sehen Sie ein sehr schönes Bild, das ich bei solchen Anlässen immer gerne zeige. Sie sehen hier aus einem Buch. Eineiige Zwillingspaare, die einfach gebeten worden sind, für dieses Foto sich hinzusetzen. Und was fällt auf? Die setzen sich natürlich spontan alle doch relativ sehr ähnlich hin. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir sie hier vor uns laufen hätten, sehen könnten, dass auch natürlich Gang, Psychomotorik, Körperhaltung, Gestik, Mimik, dass das auch alles sehr ähnlich wäre zwischen zwei Zwillingen eines Paares. Was sieht man aus solchen Zwillingsstudien, und es gibt buchstäblich hunderte solcher Studien, zum Phänotyp BMI? Dann sieht man, dass dass eineiige Zwillinge sich deutlich ähnlicher sind im Hinblick auf den BMI als zweieiige, und man kann dann Erblichkeitsschätzungen vornehmen, und hier ist es relativ einheitlich, dass dabei eine Zahl von in etwa 70% herauskommt. Also 0,7 oder 70% der Varianz des BMIs ist auf genetische Faktoren zurückzuführen, und nur 30% geht auf Umweltfaktoren zurück. Hier hat man zudem festgestellt, dass das primär individuell erlebte Umwelterfahrungen sind, also nicht zum Beispiel das gemeinsame Aufwachsen in einer Familie ist entscheidend, sondern eben individuell, also von jedem einzelnen Zwilling gemachte Erfahrungen sind hier von besonderer Bedeutung. Sie sehen, dass aber diese Erblichkeitsschätzungen, die in den Zwillingsstudien sehr hoch sind, dass es teilweise in den Familienstudien niedrigere Ziffern gibt. Also hier geht die Bandbreite von 0,2 bis 0,7. Und auch in Adoptionsstudien findet man etwas oder deutlich niedrigere, je nach Studie, Werte als bei den Zwillingsstudien. Das sind methodische Probleme, sind Altersaspekte hier relevant. Das sind auch ist auch wichtig zu verstehen, dass mutmaßlich sehr viele Gene beteiligt sind an der Entstehung von Übergewicht, sodass es verschiedene Gründe gibt, diese Zahlen hier doch als die richtigeren oder in der richtigeren Größenordnung anzusehen. Also Experten gehen einheitlich mittlerweile davon aus, dass die Erblichkeit des BMIs über 0,5 oder über 50% liegt. Jetzt, wie erklärt man sich dann dennoch den Anstieg der Adipositas? Warum ist das jetzt ein Problem der letzten 20, 25 Jahre? Das passt ja zunächst mal nicht zusammen, weil unsere Gene, die verändern sich zwar auch, aber nur sehr, sehr, sehr langsam. Da brauchen wir viele tausende Jahre, bis wir da wirklich entscheidende Veränderungen feststellen könnten. Wir gehen davon aus, dass es sozusagen bei Tier und Mensch in der Evolution darauf ankam, natürlich Hungersepisoden zu überleben, und das sozusagen über die Jahrmillionen hinweg es dazu gekommen ist, dass solche Genvarianten im Genom angereichert worden sind, die die Fettspeicherung begünstigen, damit wir dann solche Hungersepisoden überleben können. Und wir haben jetzt einfach in den letzten 30, 40 Jahren das Problem, dass sich natürlich Hunger quasi nicht mehr einstellt und wir Nahrungsmittel jederzeit zur Verfügung haben und uns auch weniger bewegen. Und das zusammengenommen bei gegebener genetischer Ausstattung ist dann verantwortlich für die Zunahme von Übergewicht und Adipositas. Ich will Ihnen zeigen, dass man da auch auf molekularer Ebene weiterkommt. Das ist ein bahnbrechender Befund basierend auf dieser Maus. Sie sehen, diese Maus sieht etwas rund aus. Die ist es auch. Sie ist ungefähr 3 bis 4 Mal schwerer als eine Kontrollmaus oder ein Geschwistertier. Diese Maus hat eine Mutation in einem sogenannten Leptin-Gen. Leptin ist ein Hormon, das primär in den Fettzellen synthetisiert wird, also hergestellt wird, dann in die Blutbahn ausgeschwemmt wird und quasi da über die Blutbahn dann ins Gehirn gelangt, an spezifische Rezeptoren und dem Gehirn quasi den Füllungszustand des Fettspeichers anzeigt. Also wie viel Energie hat der Organismus zur Verfügung? Das heißt, wenn also viel Fett da ist, wenn jemand übergewichtig oder adipös ist, dann ist dieser Leptinspiegel hoch. Ist kein Fett vorhanden, wie bei unseren magersüchtigen Patienten zum Beispiel, dann ist dieser Leptinspiegel extrem niedrig. Diese Maus kann nun dieses Hormon nicht herstellen. Es fehlt die Rückkopplung der vorhandenen Fettmasse an das Gehirn. Und was tut das Tier? Das frisst beständig. Und das fängt sehr früh an. Und führt dann eben im weiteren Verlauf relativ früh schon zu einer extremen Adipositas. Nun, es gelang wenige Jahre, das war 1994, ist dieses Gen entdeckt worden und es gelang dann wenig später, 1997, tatsächlich auch einzelne Menschen aufzufinden, die ebenfalls eine Mutation in diesem Leptin-Gen haben. Und Sie sehen hier zum Beispiel ein Kind mit 3 Jahren, 42 Kilogramm. Sie sehen, das ist exorbitant übergewichtig. Und man hat dann dieses Kind eben ähnlich wie man einen Menschen mit mangelndem Schilddrüsenhormon behandeln kann, dieses Leptin verabreicht und siehe da, innerhalb von einer Woche hat sich das Essverhalten dieses Kindes völlig normalisiert. Der ist vorher an den Müll gegangen, der ist Kühlschrank aufgebrochen, der hat also keine Gelegenheit ausgelassen, um an Essen ranzukommen. Das normalisiert sich dann innerhalb weniger Tage und Sie sehen, dieses gleiche Kind dann ein paar Jahre später ist dann völlig, also nicht normalgewichtig, aber ist doch deutlich schlanker geworden. Nun, über solche Erkenntnisse ist man dazu gelangt, solche Stoffwechselwege ausführlicher kennenzulernen. Und wir haben eben lernen können, dass dieses Leptin ein ganz, ganz wichtiges Signal ist für den Organismus. Und zwar insbesondere dann, wenn kein Essen vorhanden ist. Weil wenn kein Essen vorhanden ist oder wenn wir abnehmen, beziehungsweise das Fettgewebe dann schmilzt, dann geht dieser Leptinspiegel im Serum, fällt dann ab. Es gelangt weniger Leptin an den Rezeptor im Gehirn. Und ich habe dann eine komplexe Reaktion erstmal im Gehirn, aber dann auch in der Peripherie auf diesen abfallenden Leptinspiegel. Warum ist das wichtig? Weil natürlich ein Organismus sich umstellen muss. Wenn es nichts zu essen gibt, dann muss eben oder so ist es gut, förderlich, wenn der Energieverbrauch sinkt, wenn Puls langsamer wird, Blutdruck fällt, wenn beispielsweise auch eine Frau nicht mehr schwanger werden kann. All das wird dann geregelt über diesen abfallenden Leptinspiegel. Der schaltet dann praktisch oder hat Auswirkungen auf zum Beispiel Nebennierenrinden, Schilddrüse, Gonaden und das Wachstumshormon Zielorgane. Auch das Wachstum verlangsamt sich deutlich, wenn ich nichts zu essen habe. Also ein ganz wichtiger Regelkreis und dafür sind diese Hormone oder diese Neuropeptide hier gut, die dann eben entweder den Appetit stimulieren oder den Appetit hemmen und genauso einen Einfluss haben auf unseren Energieverbrauch, also auf den Ruheumsatz. Jetzt will ich ein Beispiel zeigen, wo es gelungen ist, also doch bei einer größeren Anzahl von Personen Mutationen in einem bestimmten Gen aufzufinden. Das ist dieser Melanocortin-4-Rezeptor oder das Gen dafür. Und dieser Rezeptor ist dem Leptin-Rezeptor nachgeschaltet, ist auch an der Sättigung beteiligt. Also da bindet ein endogenes Neuropeptid, also das hat jeder von uns im Gehirn. Und das, wenn das an diesen Rezeptor bindet, dann impliziert das Sättigung oder heißt, entsteht das Signal Sättigung. Und ein solcher Mensch, der also sehr viel von diesem Liganden bindet an diesen Melanocortin-4-Rezeptor im Gehirn, der hört dann auf zu essen, beziehungsweise wird sich anderen Beschäftigungen dann nachgehen und eben erst in ein paar Stunden wieder anfangen, essen zu wollen. Hier hat man bei ungefähr 2 bis 4% aller Kinder und Jugendlichen, aber auch bei ungefähr 1 bis 2% aller Erwachsenen mit Adipositas ausgeprägte Adipose, das soll ich dazu sagen, hat man hier Mutationen in diesem Gen gefunden. Und Sie sehen, dass es sehr viele unterschiedliche Mutationen sind. Also ich will, das sind ungefähr 60 an der Zahl. Das ist dieser Rezeptor, das ist praktisch hier die Membran, die Zellwand, wenn Sie so wollen. Dieser Rezeptor zieht sich von dem Äußeren der Zelle bis hin zum Inneren und macht hier so 7-mal so eine Schleife oder läuft 7-mal durch diese Membran durch. Und Sie sehen, dass diese Mutationen sind sozusagen überall verteilt auf diesem Rezeptor zu finden. Und die bedingen dann, dass ein solcher Rezeptor schlechter auf dieses Alpha-MSH ansprechen kann und somit das Sättigungssignal gar nicht oder schlechter empfangen werden kann. Ich zeige Ihnen mal so einen Stammbaum von einer solchen Familie. Und da sehen Sie dann, dass praktisch hier zwei Geschwister, das sind in dem Fall zweieiige Zwillinge, das sieht man daran, dass es schon junge Mädchen sind, die beide Mutationen in diesem Gen aufweisen, wobei interessanterweise hier die Mutationen von sowohl der Mutter als auch von der mütterlichen wie auch väterlichen Linie eingebracht wird. Und Sie sehen, dass hier der Junge, der hat nur eine Mutation ererbt, das Mädchen hat hingegen beide Mutationen ererbt. Und Sie sehen, dass dann im Alter von 15 Jahren hier dieses Mädchen 170 Kilogramm wiegt, bei einer Körperhöhe von 1,60, während der Junge deutlich weniger wiegt, 102 Kilogramm, und bei einer Körpergröße von 183 Zentimeter. Sie sehen, dass auch alle anderen Personen in diesen Familien mit einer solchen Mutation ebenfalls übergewichtig sind. Wir haben dann versucht herauszubekommen, wie viel schwerer ist man denn, wenn man eine solche Mutation als Erwachsener hat. Und dann haben wir einfach verglichen sozusagen Mutationsträger innerhalb von Familien mit solchen Familienangehörigen, die die Mutation nicht aufweisen. Und dann kann man herausarbeiten, dass die Mutationsträger in etwa im Durchschnitt durchschnittlich bei Männern 15 Kilogramm schwerer sind, bei Frauen 30 Kilogramm schwerer sind als die Familienmitglieder ohne diese Mutation. Ich will Ihnen aber jetzt zeigen, dass dass solche starken Effekte mutmaßlich selten sind, also dass man gleich 15 oder 30 Kilogramm schwerer ist, weil man eine Mutation in einem einzigen Gen hat. Wir gehen eigentlich davon aus, dass das wirklich ein sehr, sehr komplexes Puzzle ist, dass da sehr viele Erbanlagen beteiligt sind und dass die solche Genvarianten, jede für sich genommen, nur einen sehr, sehr kleinen Effekt aufweisen und dass letztendlich Übergewicht dann entsteht, wenn ich sehr viele, also sprich vielleicht 50 oder wir wissen es nicht, 10, 50, 100 solcher Genvarianten gleichzeitig habe, dass dann erst Übergewicht und Adipositas zustande kommen kann, bei gegebenen Umweltbedingungen. Hier eine, ich will das jetzt gar nicht im Detail erläutern, eine Zusammenfassung von weltweit verschiedensten Studien, die eben aufgezeigt haben zum ersten Mal, dass eine andere Variante in diesem gleichen Melanocortin-4-Rezeptor offensichtlich dazu führt, dass dieses Sättigungssignal besser empfangen wird. Ungefähr in Deutschland haben ungefähr 4% der Bevölkerung diese Variante, also vielleicht ist hier auch einer in diesem Raum. Wenn Sie dazugehören zu dieser glücklichen Anzahl an Personen, dann wiegen Sie im Durchschnitt gegenüber anderen Menschen, die diese Variante nicht haben, ungefähr einen halben BMI-Punkt weniger. Also das sind dann beim Mann mit 1,80 Meter ungefähr 1,6 Kilogramm weniger als jemand, der diese Variante nicht hat. Das ist zwar minimal, aber Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt 10 oder 20 solcher Varianten kombiniere, additiv mir das vorstellen würde, was sicherlich auch noch zu einfach gedacht ist, dann entsteht da natürlich doch ein deutlicher höherer Gewicht dadurch erklärt werden. Um sowas überhaupt festzustellen, das sehen Sie dann auch die Probleme, die wir haben, brauche ich eben beispielsweise für eine solche Untersuchung hier 8000 Personen, die dann, weil es eben eine relativ seltene Variante ist mit 4% der Bevölkerung, und dann kann ich eben tatsächlich auch statistisch signifikant ermitteln, dass ein niedrigeres Körpergewicht in der Größenordnung von halben BMI-Punkt impliziert und dass mein relatives Risiko für einem BMI oberhalb des 50. Perzentils, also dass ich zur oberen Hälfte der Verteilung gehöre, dass das dann niedriger ist, also 0,75. Also es schützt sozusagen vor der Entstehung von Übergewicht. So, ich fasse zusammen. Wir haben, wenn man Risikofaktoren nochmal zusammenfassend darstellen möchte, ich konnte jetzt nicht auf alle eingehen, Bedeutsamster Faktor ist elterliches Übergewicht. Es gibt keinen anderen Faktor, der an hier auch nur annähernd heranreichen würde. Also wenn ein Elternteil übergewichtig ist oder sogar beide, dann ist das Risiko, selbst übergewichtig zu werden, Faktor 3- bis 4-fach erhöht. Und wir haben dann weitere Faktoren zu nennen, zum Beispiel Rauchen, mütterliches Rauchen in der Schwangerschaft. Da gibt es einige Untersuchungen in der jüngsten Vergangenheit, in den letzten 4, 5 Jahren, die hier einen Zusammenhang herstellen. Also auch wieder nur, man sieht einfach, dass Frauen, die in der Schwangerschaft geraucht haben, schwerere Kinder haben. Warum das so ist, wissen wir nicht. Es wird diskutiert, beziehungsweise auch das gibt hierzu gibt es Daten, ein sehr niedriges Körpergewicht, ebenso wie ein sehr hohes Geburtsgewicht, prädisponieren offenbar auch zu Übergewicht und Adipositas im Jugendalter und sogar im Erwachsenenalter. Dann wissen wir, dass insbesondere solche Kinder mit einem niedrigen Geburtsgewicht, die dann nach der Geburt sehr rasch an Gewicht zunehmen, dass auch die, also innerhalb der ersten 2 Lebensjahre sehr rasch zunehmen, dass die auch ein deutlich erhöhtes Risiko für Übergewicht aufweisen. Es gibt viele Arbeiten mittlerweile, die einen Zusammenhang zwischen Stillen oder beziehungsweise Flaschenfütterung im Säuglingsalter und Entstehung von Übergewicht nahelegen. Also Flaschenfütterung hier, der Risikofaktor Stillen wirkt sich protektiv aus. Auf die niedrige soziale Schichtzugehörigkeit bin ich eingegangen, wobei auch hier muss man sehr vorsichtig sein. Zum Beispiel in Entwicklungsländern oder in Schwellenländern ist es so, dass dort primär sozioökonomisch höher gestellte Personen Übergewicht entwickeln und sich das dann erst im weiteren Verlauf, sozusagen wenn eine Gesellschaft dann zu einer industrialisierten Gesellschaft wird, dass sich dann erst das umkehrt. Hoher Fernsehkonsum hatte ich genannt, man natürlich allgemein nicht nur Fernseh, sondern sicherlich auch sitzende Arbeitstätigkeit, auch sicherlich PC oder für Kinder diese Gameboys. Und ich hatte hingewiesen auf psychische Faktoren, als Beispiel hier Depressionen. Wichtig, und das ist, glaube ich, hoffentlich klar geworden, ohne entsprechende Umwelt keine Adipositas, denn wenn wir uns alle jetzt verpflanzen würden in ein Land, in dem es nichts zu essen gibt, da hätten wir das Problem nicht. Dann als Risikofaktoren Inaktivität, übermäßige Energiezufuhr, soziale, psychische Faktoren, wir haben gesagt Erblichkeit für BMI um die 50%, vielleicht etwas höher. Und ich habe Ihnen aufgezeigt, dass wir beginnen hier, zumindest von der genetischen Seite her, einzelne Genvarianten zu identifizieren, die selten einen starken Einfluss haben auf das Körpergewicht und wahrscheinlich, und das ist Forschung der Zukunft, wahrscheinlich sehr viel häufiger eben nur einen sehr kleinen Effekt aufweisen. Und damit möchte ich schließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.